Herzlich willkommen zur Dental Late Night Show im Praxisflüsterer Podcast. In dieser Woche haben wir die Aufnahme gemacht. Wir, das sind Dr. Stefan Helker von der Dental 1 Klinik und Christian Henrize, Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Wir haben für das Jahr 2024 unsere Wins und unsere Fails, das heißt unsere Gewinner und Verlierer, also das, was wir gut fanden, was wir nicht so gut fanden, besprochen. Und für das Jahr 2025 haben wir einige Vorhersagen oder Wünsche miteinander besprochen, die wir hier gerne mit euch teilen möchten. Das Jahr, das steht unter einem besonderen Stern, wie ich meine. Wir haben eine Regierung in Deutschland, die es nicht mehr gibt. Die Ampel ist Geschichte nach nur 3 Jahren. Wir haben Neuwahlen. Wir haben jetzt die Amtseinführung von Präsident Trump. Wir haben die gescheiterte Regierung in Österreich. Wir haben die mehr oder minder gescheiterte Regierung in Frankreich. Wir haben eine schwierige Regierungsbildung in den Niederlanden und hatten eine schwierige in Polen. Das heißt, außenpolitisch, insbesondere in den sehr, sehr kerneuropäischen Ländern, haben wir schon ein wenig Umbruch, den wir noch zu spüren bekommen werden, wo wir noch gar nicht so genau wissen, was davon zukommt. Ich glaube, das weiß auch keiner. Deswegen habe ich auch meine Prediction entsprechend formuliert. Es ist nämlich ein bisschen schwierig abzuwägen, was wir jetzt machen. Rücken wir jetzt zusammen? Das ist eine Möglichkeit, um ein starkes Europa zu machen, um uns selber zu fördern, zu fordern, für den europäischen Gedanken einzustehen. Oder zerfallen wir in Einzel-, in Partikularinteressen, wo jedes Land nur noch das verfolgt, was in der Sekunde für die gewählte Regierung, für die Restlaufzeit dieser Regierung denn opportun ist. Wir sehen, dass in den USA die Möglichkeit einer Kleptokratie besteht, eines Oligarchentums. Ob sich das so ausspielt, das wissen wir nicht. Es ist nicht zu hoffen. Im Gegenteil, es war eigentlich mal beim ersten Amtsantritt von Donald Trump der Wunsch von ihm, dass er sozusagen diese ganze politische Knust oder Knast, dass er den da irgendwie so ein bisschen ausdünnt. Aber wie gesagt, das müssen wir alles abwarten. Also das ist so ein bisschen mein Take über das Makrobild zum Mikrobild zu uns und zu unserer Branche. Da sind sehr, sehr viele Schutzmäntel dazwischen. Das heißt, unser Gesundheitssystem ist geschützt. Unser Gesundheitssystem kann auch nicht durch EU-Maßnahmen irgendwo tangiert werden. Denn Gesundheit ist immer noch Ländersache, was viele gar nicht mehr so richtig präsent haben. Aber das wurde ausdrücklich aus der damals formulierten EU-Dienstleistungsrichtlinie rausgenommen. Das heißt, es ist Ländersache und wir haben ein stabiles Krankenkassensystem, zumindest für die nächsten paar Jahre. Wir sind immer noch überwiegend stabil finanziert, obwohl wir im Jahr 2024 ca. 4,5 Milliarden. Der Schlussbericht ist noch nicht da oder beziehungsweise habe ich ihn noch nicht gefunden. Der Krankenkassen haben wir diese Summe als Verlust gemacht, also nochmal 4,5 Milliarden. Das heißt, die Rücklagen werden mehr oder minder aufgebraucht sein oder werden sich relativ schnell aufbrauchen. Es wird jetzt Erhöhungen geben, aber für die nächsten paar Jahre haben wir da noch ein sehr stabiles System, was uns als, als Leistungserbringer vor sicheren Einnahmen stellt. Und das ist gut so. Das bringt uns sehr, sehr viel Zeit, um uns auf verschiedene Sachen vorzubereiten, um selber in der Praxis, in unserem Mikrokosmos die Produktivität zu erhöhen. Die Produktivität leidet, insbesondere in Zahnarztpraxen, auch gegen die Peers der anderen Arztpraxen hat die Produktivität seit 2012 nachgelassen. Das ist ein Desaster. Das spricht nicht für die Branche, das spricht nicht für die Dienstleister der Branche, das spricht nicht dafür, dass wir mit den modernsten Methoden und mit den modernsten Wissen und Techniken, insbesondere im betriebswirtschaftlichen Bereich, hantieren. Was wir allerdings müssen, um eine gute Produktivität zu haben, um uns auf alle Dinge, die da noch kommen werden, sei es Budgetkürzungen etc. pp., darauf vorzubereiten. Ich werde hierzu nochmal eine Folge machen, eine Solo-Folge, eine der nächsten Folgen wird es sein. Aber jetzt gehen wir erstmal in das Gespräch der Dental Late Night Show zwischen Stefan und mir. Und euch wünsche ich allen ein wundervolles Jahr 2025. Bleibt gesund, optimistisch und vor allen Dingen friedlich und friedfertig. Moin Stefan.
Jawohl, sehr schön.
mal wieder am Anfang des Jahres geht es um unsere Big Wins, Big Fails, Predictions, Ziele. Es geht einfach darum, richtig energetisch ins Jahr zu starten und reflektiert mal Revue passieren zu lassen. Was war gut, was war schlecht?
Das stimmt. Das haben wir ja so ein bisschen umgestellt. Wir haben es ja sonst immer im Dezember gemacht, aber ehrlich gesagt, unsere Reflexionszeiten, das ist eigentlich so lustig. Wir haben ja nie drüber gesprochen und dann sind wir irgendwie beide gleichzeitig auf den Trichter gekommen, dass wir eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie die Reflexion immer so machen und uns im Dezember immer geschaut haben, okay, was könnte es denn sein? Aber jetzt im Januar wird es eigentlich viel besser, weil wir da viel, viel überlegter sind.
Ja, ich sitze hier so klar wie nie. Ja, also die Klarheit baut sich natürlich über das Jahr hinweg ab, weil die meisten Pläne überleben ja nicht den Feindkontakt, den ersten. Aber du überlegst dir was, dann denkst du, bist voll Feuer und Flamme und dann merkst du so, hier bröckelt was, da bröckelt was. Und am Ende steht dann dieser Resthaufen am Ende des Jahres, für den du gekämpft hast. Und dann musst du den wieder wegwischen und musst wieder irgendwie ein neues Wolkenschloss bauen. Im Januar bin ich dann immer so ganz klar, okay, wir machen das dieses Jahr. Und dann im September, not so much anymore.
Bist du auch so ein kleiner Donald Trump, der sagt, okay, Grönland, Panama und nachher wird gar nichts davon? Oder wie würdest du es sehen? Die überleben ja auch keinen feinen Kontakt, so die ganz viele Pläne.
Nein, das ist ein bisschen übertrieben jetzt. Ne? Wir setzen schon viel um, aber du weißt ja selber, wie das ist. Ne? Du machst dir einen Plan, du bist Feuer und Flamme und dann merkst du, dass gewisse Dinge dann doch schwieriger sind, als du es dir ausgemalt hast. Und dann verfluchst du dich für deine hohen Ziele. Aber ich lasse eigentlich nicht so leicht los von meinen Zielen.
Ich finde, es ist immer absolut irre, wie sehr dieser sehr platte Spruch stimmt, dass man sich meist viel zu viel für ein und für drei Jahre vornimmt und dass meist seine oder die Ziele, die man sich vornimmt auf 10-Jahresfrist oder auf 15-Jahresfrist, dass sie eigentlich viel zu niedrig und insofern eigentlich strategisch nicht klug genug gegriffen werden. Und das muss ich immer wieder sagen, das habe ich mein komplettes Leben, kann ich diese Regeln anhand von konkreten Beispielen beschreiben. Ich habe mit 30 Ziele gesetzt, die ich dann, also ich mache immer so Jahrzehntziele, weil es halt so einfach ist. Ne? Mit 30 setzt man sich zusammen, wie will man das, was soll mit 40 sein und so weiter und so fort. Und ich habe dann ein, zwei von diesen Zielen habe ich dann mit engen Leuten geteilt, einfach so in Gesprächen. Und die haben gesagt, Christian, du bist komplett Gaga, ne? Kompletter Scheiß, ist alles dummes Zeug, blöder Mist.
Zu groß oder einfach schlechte Ziele? Zu groß wahrscheinlich.
Die waren sehr groß. Also ein Ziel war sehr groß. Und es war auch so groß, das war eigentlich schon, dass ich selber sagen musste, okay, Christian, du machst dich irgendwie lächerlich, ne? Das war so groß und am Ende hatte ich das sogar übertroffen. Ne? Das waren so Sachen. Und jetzt zum Beispiel mit 40, weil ich jetzt gerade in dem Jahrzehnt bin, wie du ja auch, lieber Stefan, auch wenn es nicht so aussieht, aber in dem sind wir ja, da habe ich mir gesagt, so ab 40 fange ich an, mir zum Beispiel auf die Körperlichkeit da besonders zu achten, da Fitness, also Gesundheit, dies und das. Und das waren dann so diese Ziele für dieses Jahrzehnt. Und so können wir eigentlich auch gleich in die Show reinstarten. Aber erstmal, Stefan, ganz offiziell an dich und all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ein frohes neues Jahr.
Genau, frohes neues. Das Ding ist, Ziele sind ja rollierend, meines Erachtens ein bisschen. Ne? Also wer so einen 1. Januar braucht, um sich zu motivieren, Ziele zu setzen, der wird es in der Regel eh nicht schaffen. Ne? Das heißt, man kann das natürlich so als Taktstock nehmen, aber grundsätzlich macht es keinen Sinn, sich ein Ziel zu setzen im, weiß ich nicht, Dezember und dann irgendwie loszulaufen und dann irgendwie 2 Monate dran zu arbeiten und 10 Monate nicht dran zu arbeiten, nur um dann wieder am 30. Dezember zu sagen, boah geil, ich setze mir jetzt irgendwie Ziele. Das bedeutet im Endeffekt, selbst wenn du Ziele erreichst im September, dann machst du weiter. Ja, das heißt ja nicht, dass das dann irgendwie, okay, das ist jetzt mein Freifahrtschein, aufzuhören. Kannst du natürlich machen, aber die Leute, die driven sind, die machen weiter, entweder wenn sie ihre Ziele schon vorher erreicht haben oder machen auch weiter, wenn sie die Ziele nicht erreicht haben und setzen sich dann einfach wieder neue. So, das heißt, im Endeffekt ist es ein ongoing Game und man nutzt diesen 1. Januar eigentlich nur für die Zäsur, um einmal wieder auf Null zu stellen, ja, wenn man zu schnell war, um nochmal zu sagen, okay, wir fangen jetzt wieder neu an. Ne, und wenn man zu langsam war, man rekalibriert sich vielleicht so ein bisschen und sagt, okay, im letzten Jahr habe ich vielleicht meine Fähigkeiten überschätzt oder meine Ressourcen überschätzt. Ich habe mich ja auch über die letzten Jahre immer kalibriert. Ne? Auch meine 10-Jahres-Ziele haben sich kalibriert. Am Anfang
waren die bei mir genauso auch viel zu konservativ, weil ich ja vielleicht auch nicht wusste, was ich leisten kann, ne? Und jetzt mittlerweile weiß ich schon so, was ich leisten kann und was da so möglich ist in der Welt. Und wahrscheinlich unterschätzen wir es jetzt schon wieder, ne? Was weiß ich, was KI alles möglich macht oder neue Technologien. Aber grundsätzlich wird man immer besser im Ziele setzen, ne? Je älter man wird, weil man es öfter gemacht hat.
Schlussendlich ist das Wirtschaftsleben und das Unternehmertum ja genauso aufgebaut. Man macht ja einmal im Jahr die sogenannte Bilanz. Bilanz ist ja nichts Fortlaufendes. Bilanz ist ein Polaroid, ein Schnappschuss. Ist ein Blick auf das, was ist oder beziehungsweise was nicht ist. Und ich glaube, das ist super schlau. Und als Ziele habe ich für mich gelernt, dass man sehr viel mit Leitplanken, mit Kanälen arbeiten sollte. Das heißt, ich möchte grob wissen, in welche Richtung ich laufe. Da sind ein paar Leitplanken, an denen ich auf jeden Fall vorbeigehen möchte. Und dann sieht man ja eigentlich auch schon relativ schnell, ob man in diesem Rahmen ist. Und das ist das, was du mit rollierend meinst. Wasserschaden bei dir in der Klinik, der nicht 6 Wochen dauert oder 8 Wochen, sondern ein halbes Jahr, habe ich auch schon in Zahnarztpraxen erlebt. Dann weißt du, okay, egal was du jetzt machst und egal wie sehr du einen Kopfstand machst, du kannst nicht in diesem Rahmen bleiben und dann musst du definitiv umplanen. Also das ist jetzt nur mal so ein paar grundlegende Techniken. Also man kann ja etliche Bücher zu lesen, wie man das macht und wie man sie formuliert und dann smart und dann hier und dann muss man das ansetzen mit Zahlen, Kennziffern. Ich glaube, darüber machen wir mal eine eigene Show, dass wir sagen, wie macht man eigentlich Ziele? Ne, Stefan, das können wir vielleicht mal nächsten Monat machen, wenn du Lust hast.
Ja, gerne. Das ist ein super Thema. Auch eins meiner Lieblingsthemen übrigens. Also wirklich so dieses Thema, das ist so ein bisschen, gehst in den Kopf rein und explorst, ne? Und dann kommt dabei irgendwas raus, wo du sagst, okay, das ist es wert, morgens aufzustehen. Ne? Und dann, wie machst du das? Das ist geil. Ja, das lass uns machen.
Wunderbar, Stefan. Dann würde ich sagen, gehen wir heute nicht zu sehr auf die Technik ein. Unsere Techniken unterscheiden sich ein bisschen. Das werdet ihr gleich sehen. Das machen wir im nächsten Monat. Und jetzt gehen wir erstmal sozusagen auf das ein, was wir uns an Zielen gesetzt haben. Gehen wir erstmal auf unsere Wins und Fails aus dem vergangenen Jahr. Das halten wir beide immer, haben wir oft drüber gesprochen, immer für sehr, sehr wichtig, dass man über solche Sachen spricht, dass man einfach mal ein bisschen rekapituliert, was ist eigentlich gut gelaufen und was ist eigentlich nicht gut gelaufen und auch den Blick so ein bisschen über den Tellerrand heraus macht. Denn man kann nicht immer etwas für etwas, was gut gelaufen ist oder auch für eine schlechte Stimmung. Was soll ein Ukrainer die letzten Jahre sagen mit seinen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Also es ist ja auch immer sehr häufig von Dingen abhängig, die nicht in einem ja ganz konkreten, engen Einflussbereich stehen. Und da fangen wir an. Ich würde sagen, also ich habe mich da mal reingeballert, aber das ist völlig unabhängig, wer anfängt. Ehrlich gesagt hat das unser Marketing gemacht, also schön CVS. Also allgemein, ich habe so viele Sachen aufgeschrieben, aber ich habe es gekürzt und ich habe mir gedacht, also was fand ich eigentlich das Schönste im Allgemeinen, und das waren die Olympischen Spiele in Paris. Und ich möchte es gerne begründen. Es war ein hervorragender Gastgeber mit Frankreich. Die Nationen sind in einer großen Vielzahl zusammengekommen, über 100 Nationen. Die Stadt und das Land und Europa hat sich von der besten Seite gezeigt. Und es konnten friedliche Spiele, Wettkämpfe erlebt werden, wo man miteinander um etwas gekämpft hat, aber nachher gemeinsam gefeiert hat. Naja, also auf jeden Fall fand ich das in Anbetracht der Dinge, die sich jetzt zum Jahresende ereignet haben. Unsere Regierung ist geplatzt, die österreichische Regierung ist jetzt vor ein paar Tagen geplatzt, USA hat schon kontrovers gewählt, aber mit einem Rauschsieg hat Donald Trump gewonnen. Viele andere Länder sind auch sehr, sehr tief gespalten. Vielleicht erinnern wir uns irgendwann mal an Paris, an dieses schöne Fest, wo alle zusammen waren. Und deswegen möchte ich das für das Jahr 2024 gerne auch in meiner Erinnerung hochhalten. Ich war selber ein paar Tage da, habe hervorragende Goldmedaillen der Reiter auf Versailles gesehen, habe ein hervorragendes Tennisfinale gesehen mit Djokovic gegen Alcaraz. Das war herausragend. Habe ich auch noch eine kleine Story zu, war eigentlich ganz lustig. Da saßen wir da auf der Tribüne und wir hatten da so eine Box und da waren nur, da hatten sie nur 10 Plätze verkauft und da waren 20 leer, obwohl das Stadion brechend voll war. Und da war das Spiel so 5 Minuten alt. Also die haben schon richtig gespielt. Und dann kamen da so 6, 7 Leute rein. Und so ein großer, brutal gut aussehender Kerl mit seinen Leuten, mit seiner Tochter, Nanny und so ein paar Sachen. Der saß da direkt neben mir, links neben mir, weil die ganze Box leer war. Ich denke, den kenne ich doch. Ganzes Spiel, haben gejubelt, haben da auch die ganze Zeit irgendwie über das Spiel gequatscht. Ich denke die ganze Zeit, ich war mit einem Kumpel da. Den kennst du auch, Benno. Und dann habe ich gesagt, irgendwo erkenne ich den. Er sagt, ja, auch irgendwie kommt der mir bekannt vor. Er sagte aber, ich glaube, die Uhr, die der trägt, die kostet fast 1 Million. Also ich glaube, den kennt man wirklich. Und dann sagte ich, okay, ja, irgendwo, okay. Ist das dieser Surfweltmeister, dieser Björn Dunkerbeck? Ich google kurz im Handy, sag, nee, das ist er nicht. Nee, ich weiß nicht, wer das ist. Ganz Zeit weiter, man hat gequatscht, ich wollte ihn auch nicht fragen, wie er heißt. Ja, und dann wunderte ich mich da. Aber in so einem Gespräch, und man spricht ja über Tennis, ne? Man sagt ja nicht irgendwie, ey, wer bist du denn und so weiter. Also auf jeden Fall, das ist, finde ich, so ein bisschen beklemmend, habe ich irgendwas nicht gemacht. Naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann, kam jemand an und machte mit dem ein Foto, auch aus der Box. Dann hatte ich dann diesen VIP-Ausweis, den der hatte um den Hals, der fiel dann so auf die Seite bei dem Foto und ich habe den hier so gesehen. Und da stand Tom Brady drauf. Und da dachte ich, okay, der Kerl sieht wirklich so gut aus, ist riesengroß, sieht super aus und das war Tom Brady. Und da dachte ich, okay, lustig, cooler Tennisfan.
Tom Brady ist wahrscheinlich, würde ich sagen, einer der 20 größten Sportler dieses Jahrhunderts.
Ja, ich denke auch, ich bin jetzt kein Football-Fan und...
Ja, er ist die absolute Nummer 1 im American Football und American Football ist definitiv einer der Top 10 Sportarten der Welt. Also kann man durchaus schon sagen, das ist einer der 10 most influential Athletes dieser letzten 2 Jahrzehnte. Das kann man, glaube ich, sehr eindeutig sagen.
Super entspannter Typ, hat wahnsinnige Ahnung vom Tennis und ich glaube, in live habe ich selten einen Menschen gesehen, der so gut aussieht. Also der war wirklich, also ich weiß nicht, ich klinge blöd als Mann, das zu sagen, aber der sah wirklich gut aus. Naja, also auf jeden Fall, das war jetzt nicht der Punkt, aber das waren wirklich, ich erinnere mich da zurück, gerne in 24 an, dass das sehr schön war. Deswegen ist es mein absoluter Win und ich möchte da auch nichts daneben stehen lassen, weil es wirklich einmalig war. Und individuell setze ich mir ab 40, hat sich mein Zielfokus ein bisschen verschoben, eher auf, wie kann ich körperlich schmerzlos bleiben, fit sein, ausreichend Schlaf, aber auch ausreichend Bewegung und ausreichend Weiterbildung. Weiterbildung will ich 14 Stunden die Woche machen. Das habe ich geschafft. Sport mache ich eigentlich jeden Tag so 15 Kilometer Radfahren. 13 bis 15 habe ich eigentlich fast jeden Tag.
E-Bike, ne?
Nee. Wir haben ja keine Berge hier oben im Norden.
Ja, aber heutzutage, wenn jemand sagt, boah, ich bin heute 30 Kilometer Rad gefahren, dann hakst du mal so nach. Und dann so, ja, E-Bike. Ich sag so, nein, du bist nicht 30 Kilometer Rad gefahren, nicht wirklich.
Ja, das ist ja, das stimmt. Ja, wir sind ein Moped. Ja, stimmt. Und dann mache ich 2-mal die Woche Fitness und das habe ich dann, also eher, Anfang des Jahres waren es noch 3-mal, aber ich wollte eigentlich langfristig 2-mal schaffen, das kriege ich auch hin. Und da habe ich mein Leben so ein bisschen drauf geplant und das war eigentlich ganz gut. Und darüber hinaus hat das unternehmenstechnisch auch gute Leute, dass das da auch alles vernünftig geklappt hat. Nicht überragend, aber vernünftig gut im Zielrahmen. Und deswegen muss ich sagen, war das insgesamt insbesondere durch die Olympiade, ein sehr freudvolles Jahr.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Als Praxisinhaber in der Dentalbranche wissen Sie, wie wichtig qualifiziertes Personal für den Erfolg Ihrer Praxis ist. Die Opti Academy bietet mit dem Quereinsteiger in die Zahnmedizin Praxismanagement-Kurs eine exzellente Möglichkeit, Ihr Team zu stärken. Dieses Fernstudium richtet sich an motivierte Quereinsteiger, die sich fundierte Kenntnisse in Bereichen wie rechtliche Grundlagen, Terminorganisation, Qualitäts- und Hygienemanagement aneignen möchten. Mit dem Abschluss erlangen Ihre Mitarbeiter ein IHK-Zertifikat und bringen somit wertvolles Wissen und Kompetenz in Ihre Praxis ein. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis. mit Mitarbeitern, die bestens gerüstet sind, um den Praxisalltag zu meistern. Und verkürzen Sie deren Einarbeitungszeit. Erfahren Sie mehr über diese und weitere Fortbildung auf www.opti-academy.de.
Also erstmal lieben Dank. Cool, richtig coole Wins, finde ich. Vor allem auch so ein persönlicher Win. Finde ich immer mega sympathisch, wenn man einfach mal so ein bisschen hört, was macht ein Christian Henrici in seiner Freizeit und was bewegt ihn persönlich und privat. Ja, bei uns war das natürlich ein Stück weit sehr, sehr geprägt dieses Jahr durch den Klinikbau, den Abschluss und den Umzug. Und ja, es war nicht alles Gold, was glänzt. Einiges war sogar Wasser. Aber im Endeffekt ist dieses Gebäude einfach unfassbar. Ne? Also diese Möglichkeiten, die du plötzlich bekommst. Am Anfang bin ich ja immer noch hingefahren zum Gebäude. Wir haben ja erst ab September unsere Wohnung oben gehabt. Und jedes Mal, wenn ich auf den Parkplatz gefahren bin, habe ich so nach oben geguckt und denke so, krass, das ist fertig, das ist jetzt unseres. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist jetzt nicht, auch nicht gemietet. Das haben wir da hingebaut und wir haben da jetzt 4 Jahre dran geschaffen. Und es war immer so ein unglaublicher Stolz und ist es immer noch, hier reinzugehen und all das Wirklichkeit geworden zu sehen, was du dir ausgedacht hast. Und vor allem auch diese Dankbarkeit in dieser Größe so. Ne? Das ist schon krass so, ne? Und ich sitze jetzt hier in dem Konfi und da hinten ist unser Logo und es leuchtet und das ganze Gebäude ist illuminiert und das ist einfach mega. So, was damit aber einhergeht. Und das ist, ich habe mir überlegt, ich will ja auch irgendwie den Leuten, die jetzt zuhören, nicht einfach nur vorschwärmen, wie geil das alles hier ist, sondern meine Learnings daraus und vielleicht auch so ein bisschen, was man vielleicht für sich da selber mit rausnehmen kann. Also zum einen hat sich meine gesamte Logistik in meinem Leben so krass verändert. Es ist so viel Friktion aus meinem Leben rausgegangen, was vorher da war. Allein schon der Weg zur Arbeit, der Weg von der Arbeit. Dann früher ins Fitnessstudio fahren, darauf achten, dass ich bis 21 Uhr oder 22 Uhr, je nachdem welcher Wochentag war, fertig bin mit dem Trainieren, weil das Fitnessstudio zugemacht hat. Dann war an einigen Tagen irgendwie feiertagsmäßig zu. Dann bin ich da hingefahren, hab das vergessen, dass Feiertag ist oder Sonntag ist, stand dann da vor geschlossener Tür, musste wieder zurückfahren. Also diese ganze Ineffizienz im Leben und diese ganzen Zeitverluste, die eigentlich unproduktive Zeit waren und sind teilweise fast auf Null gegangen. Also nur noch nach unten gehen, arbeiten, nur noch nach unten gehen ins Fitnessstudio. Mal eben oben privat was regeln. Das ist schon so eine Sache, wenn du Unternehmer bist, ist das crazy geil. So. Und alle sagen dann immer so, Stefan, würde ich nie machen. Nachher stehen da irgendwelche Leute bei dir in der Wohnung. Ist fast nie passiert. Also ich hatte nie, dass irgendwie Patienten im dritten Stock plötzlich standen und gesagt haben, Stefan, hey, ich will jetzt hier, ich habe Schmerzen, behandle mich. Gar nicht, sondern stand irgendwie nie zur Debatte. Und wenn sich Leute nach oben bewegt haben, dann entweder, weil es unbedingt notwendig war, also technischerseits, also noch Bauunternehmer oder Chris, der die Gebäudetechnik bei uns macht, oder weil es eben angekündigt war. Und es ist halt schon schön, wenn ich zum Beispiel sagen kann, ey, Alex, ne, mein CFO, komm mal nach oben, lass mal quatschen, wir machen das jetzt oben bei uns privat, können wir einen schönen Kaffee dabei trinken und gucken uns hier die BWA von November an. Ja, so ungefähr, so sexy Themen halt. Ne? Also mega und im Endeffekt ist das Learning daraus, schaffe dir ein Umfeld, was es schwer macht, nicht erfolgreich zu sein, was gute Routinen einfach macht. Ne? Also du brauchst die Tasche nicht mehr morgens packen, wenn du es vergisst, egal, du gehst oben hin, ziehst dich um und gehst ins Gym, es gibt keine Ausreden mehr. Und dementsprechend hat sich auch mein Trainingsvolumen erhöht. Also ich habe jetzt im Winter deutlich weniger zugenommen als im letzten Winter, wo es super schwierig war. Jetzt bei -3 Grad ist es Schnee draußen. Du überlegst dir 3-mal, ob du ins Gym gehst. Ne? Und das habe ich nicht mehr. Ist voll geil. Also für mich einer der krassesten Wins dieses Jahr. Dieses neue Gebäude, die neue Infrastruktur, die neuen Routinen, die neue Logistik.
Ich finde, das ist auch fantastisch. Ich war ja bei dir, habe mir das mal alles angeschaut und ich kenne deine Praxis ja auch vorher und ich weiß auch, wie ihr auf minimalsten Raum eigentlich das Beste draus gemacht habt. Allein dein Büro, wenn du reinkommst, links und so weiter, wie man da die Besprechung gemacht hat. Ich glaube, das ist schon ein ganz anderes Feeling. Das ist eine andere Selbstverständlichkeit und auch eine andere Erwartung, an der man sich selber messen muss. Ja, man sagt ja immer, hier oben haben wir sehr viel Adel und wenn du die, also die können sich auch in Lumpen kleiden. Du siehst es eigentlich schon an deren Gang. Die gehen kerzengerade aus dem Gebäude rein. Man hat immer gesagt, die können über die Vorstandsflure laufen und strahlen auf den Vorstandsfluren immer noch Selbstbewusstsein aus. Ne? Und das musst du hinkriegen. Und so ist es auch mit so einem Gebäude. Wenn du vorher in einer recht kleinen Praxis, dann strahlst du schon. Aber jetzt musst du dich halt 3 Stufen höher bewegen, um da auch immer noch Größe und Charisma auszustrahlen bei so einem Gebäude. Und das ist nicht einfach. Und deswegen kann ich das komplett nachempfinden. Und du lebst es ja auch, du liebst es auch, du wohnst da drin, du machst deinen Sport, du bist sportverrückt, bist arbeitsverrückt. Also insofern, besser könnte man dich nicht irgendwo reinbauen. Finde ich gut.
Nö, genau. Also wir haben uns jetzt einfach die Infrastruktur wirklich gebaut, die wir wollen. Also keine Kompromisse mehr, ist mega. Also mein Tipp an euch, schafft euch euer Traumumfeld. Also macht da einfach keine Kompromisse, ne? Ich glaube, dieses Ding bezahlt sich alleine aufgrund der Synergien, die hier entstehen. Also natürlich nicht ganz alleine, aber das ist schon ein großer Aspekt so, ne? Also wenn du dir sehr viel Friktion ins Leben baust, wird es schwierig, erfolgreich zu werden, ne? Wenn du 2 Stunden zur Arbeit fahren musst, jeden Tag hin und zurück und hast 4 Stunden schon verloren, ja, dann sind 30% deiner Wachzeit quasi schon nicht völlig für den Eimer. Du kannst natürlich noch Podcasts hören, aber ne, du weißt, was ich sagen will. Also das ist schon geil.
Ja, 100%, ja. Erzähl mir mal deine Podcast-Routine. Also damals hast du beim Fitness gehört.
Jetzt, also mittlerweile fahre ich ja viel weniger Auto. Teilweise fahre ich ja, ich verlasse ja manchmal eine Woche das Gebäude nicht. Mittlerweile, ist richtig krass. Also nochmal sowas, ne? Ich einkaufen, outgesourced. Alles mögliche Dinge des täglichen Bedarfs, outgesourced. Viele werden dann denken, oh, was für ein trauriges Leben, ja. Aber wenn ich rausgehe, dann mache ich was Geiles draußen. Aber nicht mehr diese täglichen Dinge, weil ich einfach sage, die Zeit kann ich geiler irgendwo anders rein investieren. Und dazu gehört aber auch Podcast. Wenn ich nach Plettenberg fahre, habe ich 1,5 Stunden hin und zurück, also 3 Stunden pro Woche. Ich plane mir eigentlich meine Folgen schon ein. Ich habe immer meine so 5, 6 Podcasts. Alex Hormozy, Gary Vaynerchuk, dann die 3, 4, 5 Dental-Podcasts, die man so hören muss. Ja, die höre ich mir dann immer so durch in einer Woche. Und dann habe ich ja noch meine 4 bis 5 Mal pro Woche im Fitnessstudio. Da habe ich ja auch auf dem, also ich mache eigentlich immer so 40 bis 60 Minuten Cardio, also zwischen 600 und 900 Kalorien dann, die ich versuche zu verbrennen. Da höre ich immer einen Podcast oder konzipiere oder bereite Meetings vor. Also entweder Podcast reinhören und aber gibt auch Podcasts, wo ich wirklich aktiv Notizen mache, also wo ich wirklich dann sehr aktiv höre, weil es super value-mäßige Podcasts sind und dann häufig eben irgendwas, Meetings vorbereiten, Medikit checken, also so die Shallow Work, was du sonst machen müsstest, wo du Deep Work machen könntest. Also ich versuche mein Shallow Work eigentlich auf den Cardio-Trainer und ins Auto zu verlagern, wobei im Auto geht natürlich nicht tippen und so, sondern da ist dann eher das Podcast hören, welche ich mir vorgenommen habe.
Ja, und welche Hörgeschwindigkeit? Früher hattest du immer so eine perverse Hörgeschwindigkeit. Wie machst du das jetzt?
Ja, das ist natürlich ganz davon abhängig, wen ich höre. Es gibt Leute, die schläfern einen bei 1x komplett ein. Da bin ich dann auf 1,6 bis 1,7. Das ist so das Schnellste. Es gibt Leute, keine Ahnung, versuch mal Gary Vaynerchuk auf 1,4 zu hören. Da wirst du wahnsinnig. Also der redet eh schon super schnell. Dann ist es auch noch Englisch. Den höre ich auf 1,0 bis 1,2. Je nachdem, ob er einen Talk macht oder ob er ein Interview gibt. In Interviews redet er nochmal schneller, als wenn er jetzt auf der Bühne redet. Also im Endeffekt passe ich das dem Speaker an oder dem Host oder so. Ne? Aber so im Durchschnitt 1,4 bis 1,5.
Ja, okay. Ja, ich mache da Unterschiede zwischen Deutsch und Englisch. Insbesondere Deutsch ein bisschen schneller als Englisch.
Genau, ja. Englisch so 1,2, 1,3, 1,1.
Ja, also ich habe maximal immer 1,2,5. Und einige reden so schnell, da die hörst du bei 1,2,5 schon gar nicht mehr, da macht das auch gar keinen Sinn mehr so richtig. Mir ist aufgefallen, ich habe das lange nicht gemacht. Und als ich dann angefangen habe, das, weil ich dann einfach so viel hinten weghören musste, weil ich dann einfach die Zeit teilweise mal nicht hatte und dann angefangen hat, mich da so zu puffern, da habe ich gemerkt, dass ich dann so die normale Musik, die ich gelegentlich mal höre, so beim Radfahren oder so, da war ich komplett irritiert. Die waren mir viel zu langsam und das heißt, eigentlich habe ich damit meinen Musikgeschmack, das ist so ein bisschen die Downside, habe ich dann komplett mit angezündet. Also das sollte, wer Lust hat auf, wer seine klassische Musik oder ein paar andere schöne Musik liebt und dann seine Podcasts dann nur noch 1,5 hört, der wird danach Schwierigkeiten haben, Liebe für dieses Hörverhalten wiederzufinden.
Darfst du nicht mehr Adagio hören, darfst du nur noch Allegro oder ja. Vivace hören.
Schnell getaktet, ja.
Genau, ist nur noch Vivaldi möglich.
Schwierig. Aber erzähl, ich habe dich unterbrochen. People.
Genau, People. Das Zweite, was einfach für mich der absolute Win 2024 war, dass wir endlich geile und viele, viele Leute ins Unternehmen holen konnten. Darunter sind
vor allem spannende Leute, die auch Verantwortung übernehmen, also Teamleiter, Schrägstrich, Leadership-Positionen bis ins C-Level hoch. Und wir sind jetzt ein Unternehmen, was Talent attracted. Also wirklich über das hinaus, was in einer normalen Zahnarztpraxis so stattfindet, weil wir nun auch Dinge umsetzen können, räumlich wie auch unternehmerisch, die eben Leute hier hinholen, die sonst nie kommen würden. Ja, weil du einfach viel interessanter wirst. Die Vision ist interessanter geworden, auch greifbarer. Eigentlich ist die Vision die gleiche wie vor 3 Jahren, aber vor 3 Jahren war es eben nur eine Vision in the making oder in the thinking eigentlich. Jetzt ist es eine Vision in the making. Und jetzt wollen Leute hier an Bord. Und wir werden dieses Jahr auch wieder krasse Leute holen, die vielleicht auch gar nicht so sehr aus der Dentalbranche manchmal kommen, die aber an der Dentalbranche gerne mitarbeiten möchten. Und das macht mich als Unternehmer natürlich super happy, dass hier teilweise dann jetzt Leute in den Meetings sitzen, die wirklich smart sind, die mitdenken, die mitpushen. Und das habe ich einfach gemerkt, dass mir das jahrelang einfach gefehlt hat, so ein Stück weit. Dass du immer an dem Behandlungsstuhl mit den gleichen Leuten, das was super ist, aber dieses Unternehmerische, du warst alleine die treibende Kraft oder zumindest mal 70-80%. Und jetzt merke ich, boah geil, da entstehen eigene Ideen und du bist eigentlich für gewisse Dinge nicht mehr der Beste und der Smarteste im Raum, was mega ist, weil dadurch wird alles viel schneller und dadurch kann das Unternehmen besser weiterkommen. Und das ist ja auch der Engpass, den viele klein- und mittelständische Unternehmer haben, dass sie sich keine besseren Leute reinholen und dementsprechend dann irgendwann zum Engpass ihres eigenen Unternehmens werden. Das war für mich ein krasser Win, zu sehen, okay, wen konnten wir alles holen, wen können wir jetzt noch holen und wie tut das der Entwicklung des Gesamten und der Unternehmensvision gut.
Ja, nee, super cool. Finde ich klasse. Habe ich ja am Rande miterlebt. Du hast mir hin und wieder mal ein CV rübergeschickt. Wir haben über die eine oder andere Person gesprochen.
Ja, ja. Stimmt, du warst ja sogar ein bisschen involviert in die...
Ja, also ich kann da von außen sagen, das waren schon zum Teil krasse Profile, die du da hattest. Also insofern gut, dass du das durchgesetzt hast. Ich glaube, wir müssen ein bisschen, wir sind schon, 31 Minuten, wir müssen auf die Tube drücken. Also persönliche Weiterentwicklung.
Jo, wir müssen ein bisschen Gas geben, genau. Letzter Punkt geht, glaube ich, relativ schnell. Dadurch, dass natürlich die Intensität so hoch war und dass wir so viele Challenges, Probleme hatten, ja, daran wächst man dann halt auch. Ne? Im Moment mega painful, im Nachgang macht es sich super stark. Ne? Also bestimmt gibt es wieder neue Sachen, wo ich denke, noch schlimmer kann es nicht kommen, noch krasser kann es nicht kommen. Es wird auf jeden Fall noch krasser kommen, ich bin mir sicher. Aber zumindest bin ich jetzt mal bulletproof für das Level, was wir jetzt hier so hinter uns haben. Ne? Im Bau, mit dem ganzen Stress, Fluktuation, Kündigung, Führung, finanzielle Probleme, Struggles, all das ist alles 24 gewesen. Wir haben es alles überlebt und beim nächsten Mal weiß ich genau, werden wir vieles wiederum besser machen. Und ja, 24 war sehr intensiv und ich glaube, der Weiterentwicklungssprung unternehmerisch war noch nie so hoch wie in diesem Jahr, weil ich noch nie so viel Neues lernen durfte und meistern durfte. Und das ist cool, weil dadurch werde ich für 25 hoffentlich und wir, nicht nur ich, sondern das gesamte Team stärker sein.
Ja. Also nochmal, ich finde es super mutig, was du da alles machst und wie schnell du das machst und wie viel Geld du da in die Hand nimmst. Du bist ja transparent mit diesen Sachen, aber das, was du mir so erzählt hast und wie die Finanzierung war und wie schwierig, also welche Herausforderungen man da auch machen sollte, das ist schon echt à la Bonheur. Das ist echt krasses Unternehmertum, das dann überhaupt zu machen, denn du musst dieses Risiko nicht eingehen, dein Kühlschrank war auch vorvoll. Aber du hast es trotzdem gemacht. Also insofern, aber wir brauchen auch diese Aufbruchsstimmung, dass du so transparent bist, trägst du viel zu der Bildung von anderen dabei. Das zahlt sehr stark auf die Werte ein, die ich versuche zu vertreten, dass du damit auch anderen hilfst, vielleicht auch einen ähnlichen Mut zu nehmen. Denn wir brauchen ja hier, das sehen wir hier so ein bisschen im Land, ein bisschen Optimismus, ein bisschen Aufbruchsstimmung. Aber da kommen wir nachher nochmal zu. Aber danke, dass du da eine gute Leistung, also dass du da ein Vorreiter bist, finde ich echt klasse.
Ja, auch in diesem Jahr haben wir so, wir haben ja auch eigene Events jetzt dieses Jahr schon, letztes Jahr gemacht und da kommen jetzt ein paar neue und ich freue mich auch, dass wir da dieses Wissen, was wir hier so aufbauen, einfach teilen können und das ist cool, so, weil dann kommst du wieder mit den Leuten in Kontakt, die so sind oder so werden wollen, wie du. Das heißt, du kriegst diese geilen Leute in deinen Umkreis, ne? Nicht nur die, die jetzt hier im Team arbeiten, sondern auch mit denen du das Netzwerk hast, ne? So haben wir uns ja ein Stück weit auch kennengelernt, ne? Und dann dadurch formst du so wirklich so eine Community um dich rum, dein Makrokosmos von Leuten, die halt Bock haben, weiterzukommen, ne? Und das ist geil.
Also wie gesagt, wer jetzt uns, ich glaube, wie viel sind das jetzt, 32 Minuten zugehört hat, denkt, das ist bei uns alles nur Licht und kein Schatten und alles ist super, den müssen wir jetzt enttäuschen oder wir müssen selber uns jetzt auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, denn bei uns läuft auch bei weitem nicht anders. Also viele schlaflose Nächte, das kann ich für Stefan sagen, als auch für mich sagen. Viele Tränen, das kann ich für Stefan sagen, als auch für mich sagen. Es ist ein Jahr, also ein normales Jahr, Unternehmerjahr ist eine Achterbahnfahrt. Ihr seht hier den Puls auf der Dental Late Night Show, aber im Prinzip ist genau das wie ein Aktienkurs oder das ist Unternehmertum. Und es gibt ganz, ganz viele Downs. Und allgemein fange ich erstmal an, was mich persönlich in eigentlich meinem ganzen Umfeld, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, was mich sehr doll berührt, negativ berührt, ist die Zunahme an Desinformation, sozusagen die Abwertung und den Vertrauensverlust in Institutionen, denen man eigentlich immer vertraut hat. Tagesschau, Spiegel, die Zeit und noch tausend andere Medien, wo du sagst, okay, du kannst dich einfach eigentlich drauf verlassen. Und irgendwie werden generell, also Wikipedia auch zuletzt, ne, dank Elon Musk, spendet nicht mehr für Wikipedia. Das, was so viel Wissen und Wohlstand in die ganze Welt gebracht hat, dass Information, dass nicht 10.000 Euro für ein Brockhaus bezahlt werden musste, sondern dass man einfach für ein paar Cent, also für 0 Cent sozusagen, einfach nur mit Internetzugang sich alle Informationen auf Wikipedia holen durfte, dass man sozusagen da mit den Füßen drauf tritt und generell versucht, über Jahre diese Medien zu diskreditieren. Und ich habe da eine Grafik gesehen, die werde ich jetzt in einem meiner nächsten Posts oder werde ich mal bringen, wo die Vertrauensmessung von 6 großen Institutionen drauf ist. Zum Beispiel politische Institutionen, Presse, aber auch Institutionen, so Non-Government-Institutionen wie Wetter oder so, ne? Also selbst solche Sachen. Und bei allen 6 ist der Pfeil über die letzten 20 Jahre so runter, ne? Also jede dieser, also nicht, und also eigentlich war es 15 Jahre lang ungefähr stabil, immer hoch. Und dann letzten 5, 6 Jahre geht es halt rapide. Seit 2017, es bricht runter. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass auch wer den Harari gelesen hat oder wer eigentlich so ein bisschen die Geschichte verfolgt, dass Desinformation, Missinformation und ein Nichtvertrauen in allgemein zugängliche Informationen immer zu einem Demokratieverlust führen muss. Und das tut mir sehr, sehr stark weh. Ich bin ja schon seit 16 Jahren nicht mehr auf Facebook. Ich war nie auf Instagram, benutze auch kein WhatsApp. Und zu guter Letzt sieht man ja wieder, was Mark Zuckerberg zeigt, was für einen Charakter er hat, ne? Das Fähnlein im Wind, hat so viel Milliarden und muss dann noch buckeln vor dem Nächsten, anstatt einfach mal für irgendetwas dazustehen, was er nicht tut. Aber lange Rede, kurzer Sinn, man sieht einfach, dass selbst bei LinkedIn, wo ich dachte, okay, das ist immer noch ein bisschen gemäßigt, aber was mir da für einen Scheiß ausgespielt wird, über das eine oder andere, über so ein Baulig kann man ja nochmal lachen, weil man weiß, das ist ja schon fast Satire, das ist ja eine derartige Scheiße, aber das ist natürlich auch, um damit viele sich darauf echauffieren und so weiter, das finde ich ja noch halb witzig, ne, weil das so dumm ist, Clickbaiting oder so, ne?
Nein, genau. Clickbaiting ist das Alte. Das ist Hatebaiting. Hatebaiting, das heißt, du postest das, damit die Leute dich haten, weil nichts spreadet schneller als Hate im Internet. Also es ist dieses Feed the Troll, ne? Dieses gib dem Troll im Internet, weil im Internet sind alle Trolls, die wollen alle ihren Senf dazu geben und alle sagen, den Moralapostel spielen oder ne, darauf rumhaten. Und das ist so geil, dass die Leute immer noch so, was heißt immer noch, ist wieder was Neues, aber die Leute springen auf jeden Knochen, den man hinwirft, bis sie merken, dass es ein Köder ist, bis sie 20 Mal kommentiert haben und ziemlich klar ist, ach krass, das war extra und ich bin gerade voll drauf reingefallen und die Baulichs, ne, nehmen wir die jetzt mal einfach als Beispiel, weil es ist jetzt wirklich gerade extrem viral, ne? Ich habe meinen Mitarbeiter entlassen und habe seinen Laptop in den Müll geschmissen. So direkt 3 Trigger, ne? Warum hast du deinen Mitarbeiter entlassen? Weil er sich so ein billiges Laptop gekauft hat, ne? Und nicht den, oder keine Ahnung, ne? Meine Mitarbeiter fahren nur Lamborghini, sind das alles Loser, weil ansonsten könnten sie sich ja auch einen Rolls-Royce leisten. So, und dann denken die Leute wirklich, dass das die echte Meinung ist und haten auf diese Meinung. So, und es dauert dann jetzt wieder Monate, bis das so abgeebbt ist, weil die Leute es verstanden haben, dass sie gerade eigentlich dafür benutzt wurden, um Reichweite für den Post zu generieren.
Ja, und aber letztendlich ist das auch nichts Neues. So fängt Mobbing irgendwie an. Das hat man in der 5., 6. Klasse schon. So fängt es an. Irgendjemand rümpft die Nase über irgendjemanden und ganz viele, die eigentlich überhaupt gar kein schlechtes Gefühl über jemanden haben, stürzen sich dann drauf. Also auch das Lästern, auch das, also selbst als die menschliche Sprache entwickelt wurde, das, also nochmal, um den ein weiteres abschließendes Mal zu zitieren, Harari hat das dann sehr, sehr schön gesagt, dass eigentlich die Kommunikationsform auch in den Stämmen, dass das erst was gemacht wurde, war Lästern. Und das war wichtig, weil man sagen konnte, um einen Stamm zusammenzuhalten, musste man wissen, wer klaut, ne? Wer verhält sich unstet, also nicht im Rahmen der Gemeinschaft und so weiter. Also es musste erzählt werden. Und letztendlich führt das alles darauf zurück. Das sind halt Urinstinkte, die in unserem 40.000 Jahre alten Gehirn, da war das letzte große Update, getriggert werden, ja. Und das ist halt einfach und das ist billig. Und nochmal, ich finde das eigentlich fast lustig, ne? Also ich finde es super amüsant. Ich gucke mir das auch mal wieder an. Ich finde es amüsant. Was man da jetzt gerade, wir haben jetzt einen Wahlkampf vor uns, die nächsten 6 Wochen haben wir Wahlkampf hier in Deutschland, was mir schon an Mist ausgespielt wurde, was gelogen worden ist, allein dieses unsägliche Elon Musk, Alice Weidel Interview, wo es locker 10, 12 richtig krasse Lügen gegeben hat, die dann auch noch irgendwie niedergeschrieben werden und der eine Musk ist uninformiert über die deutsche Politik oder über die Fakten möglicherweise und der andere, der spielt einfach mit der Uninformiertheit und also und da wird, also und das finde ich einfach ganz, ganz, ganz grausam. Also das ist mein allgemeiner Punkt, der hat mich bekümmert, ja individuell. Gesamtdeutschland hatte, wie man den Medien entnehmen kann, einen hohen Krankenstand, also den höchsten der Welt, wird ja oft gesagt in letzter Zeit. Wahr ist aber auch, dass durch die Einrechnung, durch die E-Krankschreibung sozusagen auch alle Sachen, ne, eingereicht worden sind oder automatisch eingereicht worden sind, wo die damaligen sogenannten gelben Zettel dann halt bei weitem nicht eingereicht wurde. Das heißt, wir haben einmal ein statistisches Thema der Vollständigkeit, was hier so ein bisschen zum Tragen kommt. Zum anderen sind wir auch in der Statistik eins der Länder, was ab ersten Tag Lohnfortzahlungen hat, nicht wie Schweden, da wird der erste Tag zum Beispiel nicht gezahlt. Das heißt, wo dann auch bei uns es wichtig ist, dass ab dem ersten Tag eingereicht wird, wo in anderen Ländern oft nicht eingereicht wird. Das heißt, wir haben da so ein paar statistische Sachen, die wir nicht miteinander vergleichen können. Das muss man dazu sagen. Gleichzeitig guckt man besser auf die Zeit, die man nicht bei der Arbeit war. Und da ist Deutschland mit, glaube ich, 6,85% nicht anwesende Arbeitszeit. Sind wir immer noch im oberen Drittel, aber wir sind nicht der Spitzenreiter. Das heißt, wir sind zum Mittelfeld, oberes Drittel von, also aber trotzdem ist es viel, aber es ist bei weitem nicht so viel wie kolportiert, ne?
Also 7 mal 2,5 ungefähr, das sind dann so 18, 19 Tage im Schnitt, ne? 150 Arbeitstage mal 0,07, ne, dann bist du ungefähr so bei 18. Das ist richtig viel, ne? Also ich habe mit Michelle, wir machen ja immer so eine HR-Auswertung, super spannend, auch die ganzen Zufriedenheitsumfragen und so. Wir müssen irgendwann mal so ein Business Intelligence Ding auch nochmal machen. Was für eine Business Intelligence kannst du eigentlich in der Zahnarztpraxis aufbauen? Das war so unser Fokusthema die letzten Monate. Aber eine Sache haben wir eben auch in Personio und das sind die durchschnittlichen Krankentage pro Mitarbeiter natürlich. Und wir liegen da unter 5 pro Vollzeitäquivalent. Also das ist schon echt gut.
Ja, das ist super. Wir lagen oft auch da. Im letzten Jahr war bei uns ein absolutes Mess und hier speziell meine Downside letztes Jahr ist, dass wir einen sehr hohen Krankenstand in der Firma hatten. Du weißt ja selber, wie das ist. Da fehlen 2 wichtige Leute und das Projekt steht, ne? Und das war sehr viel rundherum Management und das war sehr, 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 sehr hinderlich. Und das muss ich ganz ehrlich gestehen, das war mein Fail. Ich würde sagen, wir sind im Durchschnitt sogar oberhalb der Statistik, ne? Also das ist ein richtiger Fail dann. Da müssen wir dringend dran arbeiten. Haben jetzt auch Gesundheitsprogramme aufgesetzt, haben ganz, ganz viel jetzt geschaut, was wir machen können, was wir mehr machen können. Und da werden wir jetzt schauen, ob wir das jetzt vernünftig runterbekommen.
Schalt die Wärmepumpe aus, das ist gut fürs Immunsystem.
Ja, ich probiere das mal. Aber viele sind ja im Homeoffice.
Natascha sitzt da. Ich würde gerne die Kamera drehen. Natascha sitzt da so eingemummelt in so eine Decke. Ich habe jetzt nur fürs Video, mir ist auch schon wieder richtig kalt. Also wir haben ja irgendwie 17, 16, ein bisschen wärmer ist geworden. 18 Grad würde ich sagen, ist hier drin, ne? So grob 18, 19.
Aber Stefan, dann hau raus, dann red dich jetzt mal in Rage. Deine Feld.
Ja, ich glaube, ich sag mal so, über den Punkt Bauverzögerung haben wir ja schon so ein bisschen gesprochen. Deswegen will ich den jetzt vielleicht gar nicht mal so krass ausführen. Die anderen beiden finde ich viel interessanter, weil ich darüber noch nicht so viel gesprochen habe. Aber trotzdem, ich muss es als Fail des Jahres eben aufzählen, weil es auch den größten finanziellen Impact auf unser gesamtes Business gehabt hat. Also die ganze, alles davon ist betroffen gewesen. Ne? Die Bauverzögerung hat dazu geführt, dass wir überhaupt später starten konnten. Also irgendwann mal Anfang des Jahres war mal der 1.4., dann irgendwann war es der 14.5. Und dann sind wir am 14.5. mit einem halbfertigen Gebäude gestartet, mit ganz viel Ach und Krach. Das Labor ist erst im Ende September eingezogen. Also wirklich vom 1.4. auf Mitte September fast ein halbes Jahr. Ne? Das heißt, diese ganzen Sachen, die hätten laufen können, die Umsätze hätten im Labor laufen können, das sind Hunderttausende, die in vollen Kosten da waren, aber in den Umsätzen komplett gefehlt haben. Ne? Das ist schon, also das hat uns so, das hat den Unterschied von 500.000 gemacht am Ende in der BWA. Ne? Zwischen vielleicht plus minus null und jetzt einer dicken roten Zahl am Ende des Tages. Ist wirklich krass, ne?
Sag nochmal die Zahl. Das kann man, also das ist fast untergegangen.
Ja, das hat schon 500.000 ausgemacht.
Ja.
Ne? Also zwischen
100.000 Euro.
Ne, wir hätten sonst vielleicht irgendwie plus minus null beendet das Jahr. Jetzt haben wir mit einer, so in der Range, ne? Ich will jetzt nicht eine genaue Zahl sagen, aber das war dann der Unterschied, ne, in der gesamten Finanzierung, weil die Lohnkosten sind sofort losgelaufen. Ich hatte da 5 Techniker Vollzeit auf der Payroll und du machst ja da nicht den Fehler und sagst, ey Jungs, ich brauche euch nicht mehr, ihr könnt wieder gehen, weil ich weiß, wir brauchen sie dann 3 Monate später. Also hast du mal einfach 3 Monate lang 20.000 Euro an Gehältern gezahlt für, ihr lauft mal ein bisschen mit und guckt euch schon mal hier die Prozesse an, ne, am Ende des Tages. Und dann gibt's ja noch weitere Kosten, ne, die dann eben losgelaufen sind, später die Umsätze gekommen sind. Alleine 1 Monat Verzögerung in dem Gesamtbetrieb, wo wir eigentlich schon Patienten hatten, wo wir nicht reinbestellen konnten, wo die Marketingkampagnen schon gelaufen sind. Die waren ja alle ausgelegt auf ein Launchdatum und es verschiebt sich dann. Das ist krass. Und dann natürlich auch die Kommunikation mit den Patienten zu sagen, nein, es geht jetzt nicht dann und dann los. Oder nein, wir können jetzt hier keine Behandlung machen, weil wir haben hier Stromausfall. Ja, das ist nicht nur finanziell, sondern auch von Mindset her und von den Nerven, die dich das Ganze kostet. Das ist krass. So, deswegen habe ich auch gesagt, ich habe noch nie so viel gelernt. Das Negative ist auch zu einem positiven Punkt ein Stück weit geworden. Weil wenn du damit umgehen kannst, dann kannst du mit vielem umgehen. Sage ich mal nicht mit allem, aber dann kannst du echt mit vielem umgehen. Ja, aber das war schon bitter. Genau, dann der zweite Punkt. Das ist dann eher ein bisschen was Operativeres. Das ist ein Teilbereich des Ganzen, nämlich ich verstehe nicht, was in unserer Gesellschaft los ist, dass die Menschen, wenn sie ein Commitment abgeben und einen Termin buchen, dass sie zu 20-30% das nicht wahrnehmen. Das geht so nicht so richtig in meinen Kopf rein. Ich kann das schon verstehen, dass wenn man irgendwie online was bewirbt, das machen wir ja sehr stark, und die Leute dann irgendwie buchen, dass das nicht das gleiche Commitment ist wie jemand, der uns auf YouTube schon 1,5 Jahre folgt und dann mit einem hohen Commitment eine Buchung abgibt. Also die Lead-Qualität ist eine andere. Aber trotzdem, die mussten den gesamten Buchungsprozess durchgehen bei Dr. Flex und haben eben eine Buchung gemacht. Die werden auch noch erinnert daran. Und dann ist es trotzdem so, bei Neupatienten, die online gebucht haben, No-Show 30%, wenn wir nichts dagegen tun. Wir mussten dann einen unfassbaren Prozess darum bauen, der sehr personalintensiv ist, aber der uns aufgedrückt wird, weil ihn nicht zu machen ist teurer, als ihn zu machen. Und deswegen ist es zwingend. Aber was momentan auch in anderen Praxen, das ist nicht nur ein Fail bei uns, sondern ich habe das Gefühl, das zieht sich durch viele Praxen durch, wie viel Kapazität eigentlich nur in dieses Patientenmanagement, dass die angerufen, wegbestellt werden, nochmal erinnert werden, oder die es nicht machen, der wirtschaftliche Schaden dann durchschlägt und eben keine Kapazitäten zur Verfügung stehen für Leute, die gerne einen Termin haben wollen, weil Leute einfach nicht zu ihrem Termin gekommen sind und der Termin ja geblockt war. Also das ist schon wirklich, das macht mich richtig sauer so. Ne? Da muss es irgendwas geben. Es ist ja schon im Gespräch, dass die KZV so eine GKV-Ausfallgebühr auch durchsetzen will. Und das halte ich auch für gar nicht so schlecht. Also zu sagen, hey, wenn du einen Termin buchst verbindlich und du nimmst den nicht wahr, dann kommt halt eine Ausfallgebühr über die Kasse, was weiß ich. Weil das sind natürlich schon immer noch die meisten Patienten. Klar, wenn es reine Privatpatienten ist, ist es wieder was anderes. Aber ja, das war für uns ein Auslastungskiller, ne? Weil wir sind voll bestellt. Wir haben die Neupatienten, aber wenn du 600 Neupatienten einbestellen musst, damit 450 erscheinen, ist es schon krass so.
Ja, und du weißt ja auch nicht, welche der 650 dann die 450 sind. Das heißt, man kann es ja leicht machen, ne? Du kannst es so machen, dass du jeden Tag immer so und so viel überbestellst, ne? Und dann ist das Wartezimmer dann halb voll, dann ist es dann halt die Lücke. Das kannst du auch machen. Aber du willst ja auch nicht, du willst das ja auch nicht machen, ne?
Ja, aber damit baust du dir Spitzen ins Terminbuch ein, ne? Also dann kommen mal drei, dann hast du überbestellt, dann kommen alle und schon ist der eine Behandler voll im Stress. Und bei uns ist ja so ein Konzept, ein Neupatient wird bei uns komplett durchgescreent. Das sind 40-Minuten-Termine, ne? Also da wird ein Scan gemacht, da wird ein vernünftiges Erstberatungsgespräch gemacht, da wird eine komplette Befundaufnahme gemacht, nicht mal eben so ein bisschen durchgucken. Da wird über das Thema PCR gesprochen, da wird eine Röntgendiagnostik am Anfang gemacht, dann wird der Scan durchgegangen. Also wir haben da wirklich einen ziemlich dedizierten Prozess, um eben den kompletten Behandlungsbedarf auch wirklich festzustellen. Also um auch wirklich einen Unterschied zu machen, ne? Zu sagen, hier, bei uns wird nicht mal eben schnell gemacht, wenn du einen neuen Zahnarzt dir suchst, sondern wir gucken wirklich, dass wir dich einmal komplett durchscreenen auf deine gesamte Zahngesundheit, um dann wirklich auch, und wenn nichts ist, dann ist nichts, super. Ja, aber diese 40 Minuten, da doppelt zu bestellen, ist auch nicht so einfach, ne? Weil wenn du zwei nebeneinander bestellst, dann bist du automatisch, wenn beide kommen, 40 Minuten im Verzug. Und dann kriegst du wieder eine schlechte Bewertung, weil die sagen, ich habe 20 Minuten gewartet. Also dieses gleichzeitig die Ungeduld bei den Leuten und gleichzeitig das niedrige Commitment und die Erwartung, dass der Zahnarzt zu springen hat und dass, wenn ich da nicht hingehen will, ist auch okay. Boah, das ist so eine grundsätzliche Geschichte. Das wird in den nächsten Jahren noch ein Thema. Und ich glaube auch, dass das durchaus einfach zu Spannungen führt zwischen Ärzten, die irgendwann keinen Bock mehr haben, weil sie sagen, hey, ich bin doch nicht jedermanns Depp. Und auf der anderen Seite bei den Patienten, die irgendwann sich wundern, warum es nicht genug Behandlungskapazitäten gibt und warum sie keinen Termin mehr kriegen bei ihrem Arzt. Ne? Das ist ein großes Spannungsfeld, was in 24, 23 für mich aufgegangen ist und in 25, 26 wahrscheinlich auch so weitergehen wird.
Ja, hatten wir ja schon ein paar Mal zu packen und ich glaube, das Thema verfolgen wir weiter. Da müssen wir unbedingt dranbleiben. Ich glaube, diese Verbindlichkeit, also das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dieses Vertrauen in die Institution. Das heißt, wo du früher dahergegangen bist, der Arzt war der Gott in Weiß, so nannte man ihn ja. Man hat alles geglaubt, man hat auch auf eine eigene Recherche ja mehr oder minder dann auch verzichtet. Ich überzeichne jetzt mal, bis hin, ich mache einen Termin und eigentlich, ne, ist mir eigentlich alles scheißegal. Das heißt, also auch hier sieht man, was ein Vertrauensverlust in Institutionen eigentlich auch für die Wirtschaft bedeutet. Ja, das ist das Schlimmste. Also wir sehen es, es fängt immer dort an, dass irgendwas destabilisiert wird und das sind dann Trickle-Down-Effekte, die man dann überall merkt. Und das ist dann auch etwas, was wir dann bei uns merken. Und das ist dann auch, weswegen Unternehmen dann nicht mehr eine große Produktionshalle bauen, weil sie kein Vertrauen drin haben, dass man das nachher dann auch, dass das Gesetz nicht noch verändert wird. Ne? Wer soll jetzt eine große Produktionshalle für eine Wärmepumpe bauen, weil man meint, okay, oder für Windräder, weil er sagt, okay, wenn der Söder erstmal dran ist, wird das ins Grundgesetz geschrieben, dass Wärmepumpen und Windräder nicht kommen. Oder benutze alles andere, ne? Benutze Verbrennermotoren, benutze dies, benutze das. Das heißt, das, was man braucht, ist dann auch irgendwo institutionelle Sicherheit, Vertrauen, sodass dann die einzelnen Leute alle Vertrauen haben. Und wenn man Vertrauen hat, gegenseitiges Vertrauen, du Vertrauen in deine Patienten und die Patienten Vertrauen in die Institution Arzt, dann haben wir dann, glaube ich, auch wieder hoffentlich dann bessere Zeiten. Aber ich glaube, da ehrlich gesagt, ich bin da ein bisschen pessimistisch. Ich glaube, das wird erst noch mal ein bisschen schlechter, bis man erst mal feststellt, dass wir die letzten Jahrzehnte ein einfach hervorragendes, tolles, vertrauensvolles Leben hatten.
Ja, genau. Ja, und dann der letzte Punkt, Customer Journey. Für uns ein riesengroßes Thema. Wir sind größer geworden, wir sind komplexer geworden und wir haben einen viel höheren Durchfluss. Und es ist in so einem Konstrukt zunehmend schwieriger, alle Customer Journeys, die so passieren, ne? Wir haben jetzt eine Kinderabteilung, da haben wir zum Beispiel die Customer Journey von so einem Kind, was eine ITN kriegt, dann haben wir die Customer Journey von einem VIP-Patienten, der aus München anreist und das ist natürlich sehr, sehr verknüpft mit dem Wissen, was die einzelnen Stationen wirklich in-house haben. Also wir sind im Durchschnitt ja jetzt ein sehr junges Team, ne? Wir sind von 25 auf 60 Leute innerhalb von eigentlich gefühlt in 7 Monaten gewachsen. Das heißt, 60% unserer Mitarbeitenden haben weniger als ein halbes Jahr Betriebserfahrung. Das bedeutet natürlich, dass unsere Prozesse in ihrer Geschliffenheit und wie detailliert jeder weiß, was er wirklich zu tun hat, um ein außergewöhnliches Erlebnis beim Zahnarzt zu delivern, was ja unser Anspruch ist, dass das noch nicht vorhanden war in diesem Jahr und oder im letzten Jahr und dass das eine ganz große Verantwortung wird. Wir haben sehr stark in die Teamleiterebenen investiert, die aber auch alle sehr frisch sind. Ja, wir haben ganz viele junge, talentierte Führungskräfte, die auch jetzt gerade lernen, wie sie so eine Abteilung aufbauen, wie sie die führen, wie sie die KPIs durchsetzen, wie sie optimieren, wie sie Prozesse feinschleifen. Und das war aber in 24 noch nicht auf dem Level, wie wir das gerne gehabt hätten. Es ist viel Friktion entstanden, ne? Es sind schlechte Bewertungen entstanden. Und wir haben jetzt auch deswegen, weil aus den schlechtesten Themen machst du ja deine Ziele fürs nächste Jahr, in der Regel. Und deswegen haben wir das jetzt ganz oben auf unserer Top 5 Zieleliste, Prioritätenliste, Customer Journey bei uns zu optimieren und für jeden, der bei uns reinkommt, auch wirklich das optimale Erlebnis mit wenig Friktion und einer hohen Patientenzufriedenheit zu delivern. Ne?
Das finde ich schön. Schönes Ziel. Customer Journey, das ist ja auch so ein bisschen das Thema, was mich immer so triggert. Ich liebe es ja, perfekte Prozesse zu haben und ne, das ist der perfekte Prozess. Und ehrlich gesagt, die Arbeit hört auch nie auf. Wunderbar. Du, ich habe mich entschieden, dieses Jahr mal keine Predictions für dieses Jahr zu haben. Ich wünsche mir und ich möchte alle, die zuhören, ermutigen dazu, so positiv wie möglich die Dinge anzugehen und zu denken, dann werden Sachen auch deutlich besser. Das heißt, nicht zu negativ reingehen. Also die Vorzeichen sind nicht immer super positiv und es lahmt am Wirtschaftswachstum, es lahmt an dem Vertrauen, es lahmt an, ne, an dem Vertrauen in unsere Institutionen. Aber trotzdem, wir sind eine sehr, sehr stabile Demokratie. Wir haben eine brutal starke, über viele, viele, viele Jahrzehnte gewachsene Wirtschaft. Wir haben ein brutal gutes Sozialsystem. Wir haben immer noch Top-Schulen. Wir haben immer noch mit die besten Universitäten der Welt. Wir haben immer noch mit die höchsten Forschungs- und Entwicklungsbudgets der Welt. Das heißt, es gibt sehr, sehr vieles, wo man, ja, stolz ist das falsche Wort, aber wo man sich darauf verlassen kann, dass Dinge gut sind und gut werden, auch wenn wir mal eine Schwächephase haben. Das ist mein Wunsch an alle für dieses Jahr, positiv zu denken und die Dinge so positiv wie möglich zu nehmen. Deswegen ist es nur ein kurzer Wunsch und keine Prediction. Und nächstes Jahr hoffe ich, wieder eine gute Prediction zu haben. Aber ich habe meine Predictions alle für dieses Jahr weggeschmissen, weil ich sagte so, was, worüber wollen wir reden? Wirtschaft, Inflationsrate, dies und das. Ah, ich habe zwar keine Angst zu verlieren, aber es sind so viele Sachen, die dieses Jahr noch komplett, ne, also wer hätte vor 2 Monaten gedacht, dass Grönland ein wirkliches Thema werden kann? Wer hätte vor 2 Monaten gedacht, dass AfD vielleicht eine Sperrminorität im Wahlkampf bekommt, sodass wir keine Grundgesetzänderung mehr vornehmen können, zum Beispiel die Schuldenbremse rauslösen, weil die Schuldenbremse macht uns vollkommen fertig und vollkommen macht unser Land kaputt. Wir beleihen uns an der Infrastruktur unserer Schulen, unserer Sportplätze, unserer öffentlichen WCs, unserer Bahnschienen, unserer Straßen, unserer Brücken. Wir beleihen uns da, die machen wir nicht, haben wir mittlerweile 200 Milliarden an Schulden aufgenommen, die wir aber nicht nur in unserem Balance Sheet haben, sondern im Raum. Und die können mit ihrer Sperrminorität das Wegmachen der Schuldenbremse, wie gesagt, verhindern. Union will 140 Milliarden Steuersparnisse machen, SPD 120 Milliarden, ich glaube die AfD ist sogar 180 Milliarden. Und da sind solche Sachen bei wie Soli abschaffen und so weiter. Also Steuersparnisse, ne? Das Geld muss ja irgendwo reingeholt werden. Und wenn wir die Schuldenbremse nicht wegmachen, wo soll das Geld hergeholt werden? Und so Soli weg, da habe ich jetzt gerade eine Zahl gelesen, wenn der Soli wegkommt, dann 88% des Solis werden von den 10% reichsten Deutschen getragen. Also das ist eine Umverteilung von Arm nach Reich und eine Entkräftigung einer Reduzierung der Mittelschicht wieder mal. Also das heißt, das hilft uns nicht, dass unsere Läden besser laufen, dass wir mehr Sachen verkauft kriegen, dass unsere Wirtschaft dann in Schwung kommt, sondern genau das Gegenteil. Das heißt, wie soll man da Predictions machen? Wenn man das wirklich mal zu Ende denkt, wie da was sein kann, dann kann es wirklich 4 Jahre lang richtig, richtig scheiße aussehen. Aber auf der anderen Seite, lass uns Dinge positiv angehen. Es ist meistens dann auch nicht so schlecht, wie es aussieht. Und es ist auch nie so gut, wie es sein könnte. Deswegen seid optimistisch, dann seid ihr immer am oberen Rande des Rahmens oder ja sozusagen des Pegels, der Temperaturamplitude sozusagen. Und das wünsche ich, dass viele sich dieses Bild so ein bisschen vielleicht nehmen und damit selber als Individuum dazu beitragen, dass es allen ein bisschen besser geht. Denn wenn wir besser drauf sind, geht's allen auch besser. So ist das ja.
Es gibt eine coole Studie dazu. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe, aber es ist auf jeden Fall eine offizielle Studie. Nämlich, wenn du mit anderen Leuten interagierst und sagst, es wird großartig, ich bin ein toller Chirurg, es wird super easy laufen, es wird geil. Und dann machst du deine Arbeit und am Ende sollen die das Ergebnis beurteilen. Und dann haben sie A-B-Test gemacht, jetzt nicht mit Chirurgie, sondern es war mit was anderem, was man ein bisschen standardisierter machen kann. Und dann beim anderen Mal war es so, ich weiß nicht, das wird nicht so gut, bin da eher pessimistisch. Und dann hat er das Gleiche gemacht. Und es war wirklich das gleiche Ergebnis. Es war irgendetwas, wo du standardisiert etwas erbringen konntest. Und dann sollten die Leute das Ergebnis beurteilen. Rate mal, wie die Leute das Ergebnis beurteilt haben, obwohl es das Gleiche war. Ne? Das Priming, wie du dich selber primest, also alleine schon dich selber zu primen, wenn du dich positiv siehst, wirst du auch sogar ein besseres Ergebnis erbringen, welches zusätzlich besser bewertet wird durch den anderen. Und damit schaffst du eine positivere Umwelt, eine positivere, also generell eine höhere Positivität. Und du kannst, also es ist rein negativ zu sein. Es ist nichts Positives daran, negativ zu sein. Weil alle Leute sagen, ja, wenn ich erstmal negativ bin, dann bin ich nicht so enttäuscht, dann schütze ich mich vor hohen Erwartungen. Es ist kompletter Bullshit. Es ist kompletter Bullshit.
Macht alles kaputt.
Also sei lieber positiv oder realistisch optimistisch. Ja, das ist so mein Ansatz. Dann wirst du auch diese Sachen wieder zurückbekommen. Tendenziell würde ich sagen, sei sogar optimistisch, nicht überoptimistisch. Das geht dann auch wieder, irgendwann geht's ins Negative. Wenn du immer sagst, es wird geil und es wird scheiße, dann glaubt dir irgendwann niemand mehr. Aber du kannst es zu dir selber sagen, weil, ne, self-fulfilling prophecy, where focus goes, energy flows. Und genau das passiert dann in der Regel. Ja, ich habe mich selber öfter damit ertappt, dass ich negativ wurde. Und ja, es ist dann genauso gekommen, es ist in mein Leben gekommen. Und jedes Mal, wenn ich mich dann wieder fokussiert habe aufs Positive, sind nach und nach die Ergebnisse auch positiv geworden. Also das ist ein mega geiler Wunsch von dir, finde ich richtig geil.
Super, dankeschön. Stefan, deine Prognose.
Ich habe eine generelle und eine persönliche. Ich fange mal mit der persönlichen an, weil die generelle ist mir eigentlich wichtiger. Aber das war so krass, weil ich habe ja diesen Prozess gemacht, eine Woche oder sogar länger mich eingeschlossen, habe Personalplanung gemacht, habe ich dir alles, glaube ich, erzählt, ne?
Ja, wir haben doch selber noch über die Tage Samstagmorgen noch lange zusammengesessen, wo du mich durch die Excel-Listen geführt hast.
Genau, jetzt ist es ja, jetzt habt ihr ja vorhin erfahren, ne, das Jahr ist ein bisschen schlechter gelaufen als geplant, weil wir später angefangen haben. Wir haben natürlich trotzdem Wachstum hingelegt, so ist es nicht, ne, aber nicht dementsprechend, wie eigentlich jetzt die Infrastruktur gewachsen ist. Und gleichzeitig haben wir jetzt aber am Ende des Jahres sehr gute Dinge angestoßen, ne? Wir haben geile Leute eingestellt, wir haben die Infrastruktur läuft, wir haben den Durchfluss erhöht und dann haben wir natürlich unser Hiring fürs nächste Jahr aufgestellt. Wir wachsen nächstes Jahr irgendwie von 62 auf gut 90 Leute, auf 92, 94 Leute. Das heißt, unser Headcount geht um 1,5 nach oben. Und der Headcount, den wir jetzt im vierten, dritten Quartal aufgebaut haben, ist ja gar nicht so richtig zum Tragen gekommen im ersten, zweiten Quartal und selbst im dritten nicht. So, und dann habe ich das alles so aufgeschrieben. Ich habe mich mit dem Alex, meinem CFO, hingesetzt an dem Tag. Wir sind durchgegangen durch die Tabellen, das letzte Jahr sozusagen abgeschlossen, das nächste Jahr umsatztechnisch geplant, also wann kommt welcher Leistungserbringer rein, wie entwickelt sich jeder Leistungsträger nächstes Jahr, realistisch, gar nicht so optimistisch, sondern ich würde sagen, eher konservativ die Planung. Und plötzlich steht da ein Umsatzziel und ich gucke so und vergleiche das mit dem letzten Jahr und dann war das einfach 105% plus. Und denk so, alles klar, let's do this. Offensichtlich ist es möglich. Das heißt, wir werden nächstes Jahr über 100%, also umsatztechnisch, wachsen, wenn wir die Dinge durchexekuten und dabei keine krasse Abweichung nach unten zulassen, indem wir sagen, nee, das ist nicht tolerabel, wir tolerieren das nicht. Ob das dann so kommt, weiß ich nicht, aber es ist realistisch und das ist krass, in der Größe nochmal ein Verdopplungsjahr hinlegen zu können. Hätte ich vor 3 Jahren, 4 Jahren nicht für möglich gehalten.
Das ist sehr, 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 sehr krass, wenn du das schaffst. Ne? Also ich drücke alle Daumen, die ich habe.
Also ich werde es auch announcen und ich werde die Community informieren, ob das geklappt hat. Also ich werde diese Zahl am 31.12. oder am 5.1.26 teilen und ich hoffe, da steht plus 1xx.
Okay.
10%. Wir werden es sehen. Aber es hat mich sehr gehypt, dieses Ziel.
Also du sprichst vom Umsatz.
Honorarumsatz. Eigener Umsatz in der eigenen Wertschöpfungskette. Exklusive Material und Fremdlabor. Also Umsatz in der zahnärztlichen Behandlung, Prophylaxe und Eigenlabor. Das sind die exklusive Material. Ich bin echt mega gespannt. Ich werde auch nie wieder diese Gelegenheit haben, nochmal ein Verdopplungsjahr hinzulegen. Ist cool. Also es ist eine Prognose, wir schaffen das für uns. So, dann kommt die zweite Prognose und die macht mich nachdenklich, gehypt, nervös, gleichzeitig total nachdenklich. Und zwar 2025 wird das Jahr von, also es wird wahrscheinlich ab jetzt jedes Jahr das Jahr von AI, aber das wird das erste Jahr, wo AI so richtig hittet. Und zwar in unser persönliches Leben, aber vor allem ins Berufsleben und welches dann die ersten Branchen komplett sehr stark disruptieren wird. Es wird echte Jobs kosten, hat es auch 24 schon, aber die Leute haben es noch nicht so bemerkt. Es wird aber gleichzeitig die Produktivität in den Unternehmen unfassbar durch die Decke bringen. Es werden KI-Agenten kommen. Also momentan agiert ja KI sozusagen wie ein Tool, was nicht auf alle Daten zum Beispiel auf deinem Laptop zugreifen kann. Das heißt, du kannst KI was fragen, aber KI kann sich nicht so wie ein Mensch verhalten an einem PC oder in einer Arbeitsumgebung, sondern kann nur in seinem eigenen virtuellen Raum Antworten geben oder Dinge tun oder ganz selektiv automatisierte Tasks durchführen. Hat auch einen Sinn, weil OpenAI ist soweit. Die haben Modelle, die theoretisch, wenn du ihnen die Kontrolle geben würdest, komplette Sachen auf deinem Laptop ausführen könnten. Sie könnten auf Webseiten gehen, sie können deinen Flug buchen, sie können das in deinen Terminkalender eintragen. Also sie können sich verhalten wie jemand, den du dafür anstellen würdest, wie eine persönliche Assistenz. Und diese Agenten werden im 25 kommen. Das einzige Problem, was natürlich gelöst werden muss, ist, wenn so ein KI-Agent gehackt wird, dann bist du tot. Dann ist dein gesamtes Unternehmen am Arsch, ne? Weil dann kann derjenige alle Passwörter rausziehen und deine E-Mails lesen, löschen, E-Mails schreiben in deinem Namen, Verträge unterzeichnen, was weiß ich. Ist super scary, ist krass und trotzdem wird es kommen. Dann wird zum Beispiel das HR in die IT-Abteilung wandern, weil irgendwelche IT-Agenten, also KI-Agenten, werden auf LinkedIn Nachrichten an interessante Leute, die du hiren willst, schreiben. Sie werden ganze Ad-Kampagnen fahren, sie werden Budgets verwalten. Sie werden autonom Teile, die du momentan in einer Abteilung hast, in Form von menschlichen Mitarbeitern, werden sie übernehmen. Und das zu einem Bruchteil der Kosten. Also es wird nicht umsonst sein, weil du wirst ja für diese Power in Form eines Produktes bezahlen. Das ist ja im Endeffekt dann die Monetarisierung dieser ganzen Branche. Das wird im zweiten Halbjahr 25 wahrscheinlich kommen. Also Modell AGI, also Artificial General Intelligence, an einem Punkt ist, wo es jetzt erreichbar ist. Sie wissen genau, was sie tun müssen, um das zu erreichen. Also sie wissen genau, wir kennen die Schritte, die wir jetzt tun müssen, um in einem...
Ich glaube, Stefan hängt. Wenn er nicht nur bei mir hängt, dann hängt er jetzt auch im Livestream. Deswegen gehe ich jetzt mal hier ran. Also im Prinzip ist Stefan ja mit seiner Prognose für sich persönlich und mit AI quasi durch. Er hat, glaube ich, da mit AI, das hatten wir letztes Jahr schon gesagt und davor das Jahr hatten wir es angesprochen. Aber ich glaube, Stefan hat da sehr recht mit, wir werden es die nächsten 10 Jahre noch ansprechen. Also insofern, liebe Leute, könnt ihr euch auf was gefasst machen. Und ich denke, wir sind am Ende der heutigen Dental Late Night Show und ich hoffe, dass den Zuhörern die Show gefallen hat und wenn sie euch gefallen hat, hinterlasst doch eine Bewertung und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Show. Das Datum werden wir wieder bekannt geben. Ich wünsche was und bis dahin, ihr und euer Christian Henrici und Stefan Helker. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.